zum Schlusskapitel. Und zwar, wir hatten ja jetzt intensiv eigentlich die Darstellung von Gott her, was es mit diesem neuen Jerusalem auf sich hat. Das ist ein Bild für die Gemeinde, auch mit der wesensmäßigen Darstellung dieses Geheimnisses des Leibes des Christus. Und jetzt geht die Bibel nochmals hin und macht wie eine Zusammenfassung. Ich möchte jetzt den ersten Abschnitt lesen vor Offenbarung 22, die ersten 5 Verse. Dort heißt es: Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Heiden. Es wird kein Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm Gottesdienst darbringen. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Es wird dort keine Nacht mehr geben. Sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich denke, hier ist ein entscheidender Punkt. Und zwar müssen wir jetzt nochmals vergegenwärtigen, alles, was letztendlich in der Ewigkeit im Endzustand erscheinen wird, auch das, was wir sein werden als Gläubige in der Ewigkeit im Endzustand, ist nur die letzte Erscheinungsform des Reiches Gottes. Das heißt, von Gott her war das von Grundlegung der Welt, von diesem Ratschluss der Ewigkeiten her, die ganze Zeit geplant und es ist immer wieder aufgetreten. Das heißt, alles, was wir hier jetzt im Endstadium sehen, ist zum Beispiel heute bei uns in der dritten Erscheinungsform im Reich Gottes inwendig in uns vorhanden. Ihre andere Art und Weise. Und das, was in der Ewigkeit sein wird, ist lediglich der Endzustand. Wir sehen dann lediglich, was bedeutet dasselbe, was uns heute schon gegeben ist, ohne Körper. Und zwar ohne Körper der Sünde, ohne Fleisch, ohne Krankheit, ohne Not, ohne Elend, ohne Versuchung. Wir werden einen neuen Körper haben, einen Auferstehungsleib, der dem Leib Jesu Christi entspricht. Wir werden dann Gott, der Vater, sehen und unseren Herrn Jesus Christus, wie er ist. Und das, was sie hier beschreibt, das ist dann lediglich in dieser Stadt, in diesem neuen Jerusalem, auch in diesem Leib Jesu Christi, der dann Realität ist. Das ist ein Normalzustand. Das, was dort dann wirklich in reiner Kultur vorhanden ist, ist schon heute da. Und es spielt eine riesige Rolle, dass wir begreifen, das, was dort in der reinen Kultur da ist, ist heute für uns bereits nutzbar, ist nichts Neues. Es passiert eigentlich nichts Neues. Diese Erlösung ist etwas Übergreifendes durch alle Zeitalter und alle heilsgeschichtliche Epoche. Was mir jetzt wichtig ist, es heißt hier, er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall. Jetzt muss man zurückgehen im Geist und muss sich vergegenwärtigen, was auf der ersten Seite der Bibel steht. Adam hat in 1. Mose 3 Leben zerstört durch den Sündenfall. Und du findest jetzt in der Offenbarung am Schluss plötzlich den Kreis als geschlossen. Du siehst, wie Adam Leben zerstört hat. Du siehst, wie Adam vom Baum des Lebens hinweggetrieben wurde durch den Cherub mit dem feurigen Schwert. Wie Gott ihn bewahrt, das war klar. Wenn Adam letztendlich in seiner Sünde vom Baum des Lebens gegessen hätte, dann wäre er nicht mehr erlösbar gewesen. Dann hätte es gezogen, dann wäre es manifestiert worden. Darum hat ihn Gott weggejagt. Er musste weg, er musste im Todeszustand, im erlösungsfähigen Zustand bleiben. Es durfte nicht zementiert werden. Das war mit einer der Gründe, warum er weggetrieben wurde. Und jetzt haben wir hier etwas. Jetzt schließt sich letztendlich der Kreis. Du hast jetzt plötzlich den Strom vom Wasser des Lebens. Du hast den Strom des Lebens wieder zurück. Das heißt, das, was Gott gegeben hat, dass das Leben zurückkommt, dass der geistliche Tod beseitigt worden ist, ist jetzt der Normalzustand. Es ist aber ganz wichtig, dieser Strom des Wassers des Lebens ist heute durch den Heiligen Geist schon da bei uns. Dann in der Ewigkeit in dieser Stadt Normalzustand. Das ist überhaupt völlig normal dann. Und er erklärt hier, werdet es nachher sehen, auch die Bäume, der Baum des Lebens ist jetzt wieder da. Im Hesekiel treffen wir wieder auf ihn. Das heißt, alles, was dort zerstört wurde, wird wiedergebracht. Das heißt, Gott schließt den Kreis. Das heißt, er hat den Sündenfall letztendlich wieder gut gemacht. dass es hier dann Menschen gibt, die das verwerfen, das ist die Tragik des Menschseins. Aber hier als Menschen, die haben das angenommen und die sind dann in dieser Ewigkeit, in diesem Neuen Jerusalem, die sind dann im Himmel und für die ist der Normalzustand. Und das ist auch das, was unsere Hoffnung ist, dass irgendwann diese Anfechtung des Leibes aufhört. Dass jemand nicht mehr krank ist, jemand nicht mehr müde ist, jemand nicht mehr alt wird, jemand nicht mehr von den Lüsten versucht wird, die im Körper stecken. Das ist einfach weg. In der Ewigkeit hast du das Problem nicht mehr. Ist alles normal. Ich möchte uns zu diesem Strom nochmal etwas lesen aus Psalm 46. Ich denke, man muss hier ein paar Eckpfeiler sich ansehen. Psalm 46, Vers 5. Das ist ja ein hochinteressanter Psalm. Es ist der Psalm von den Söhnen Korahs. Korah, diese Fluchlinie, ist durch eine kleine Bekehrung der Kinder Korahs in eine Segenslinie verwandelt worden. Das ist genau das, was bei Adam passiert ist. Was Adam zerstört hat, hat der Herr Jesus gut gemacht. Und von den Kindern Adams, von den Verfluchten, es geht heute auch um den Fluch, von den Verfluchten gab es Menschen, die haben den Fluch aufgehoben. Die kamen zur Erlösung. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt Vers 5 sehen, jetzt kommt wieder, ich unterbreche schon, ich glaube, draußen sind Leute, wo sich die drei getraut, wenn mal jemand guckt. Das ist Dramatik. Naja. Ich glaube, das war nicht so schlimm. Also gut. Und hier ist jetzt auch wieder etwas Interessantes. Und wenn ihr jetzt die Bibelstelle, die ich heute hier einmal aufbereitet habe, wenn ihr die studiert, quer durch, dann werdet ihr feststellen, wie dieser Strom, das Wasser des Lebens, das ist ja im Neuen Testament immer wieder verheißen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, inwendig in uns, dritte Erscheinungsform. Aber wir sehen jetzt, wie das die ganze Zeit schon verheißen ist. Wie es in der vierte Erscheinungsform im tausendjährigen Reich da ist, um dann in der Ewigkeit vollkommen perfekt wieder da zu sein. Das heißt, ihr findet alle Heilsgüter Gottes durch alle fünf heilsgeschichtlichen Epochen immer wieder auftauchen, immer wieder in anderer Erscheinungsform. Wenn man das Auge dafür hat, geistlich, und man liest die Bibel, dann kann man plötzlich sich die ganze Richtung erschließen, kann das auch für sich persönlich dann übersetzen. Was bedeutet das für mich persönlich? Und hier haben wir jetzt etwas, da sagt er, ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in der Mitte, sie wird nicht wanken. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er sagt hier, dieser Strom, das Wasser des Lebens, das ist etwas, das zur Stadt Gottes gehört, das zum Heiligtum gehört und es gehört zu der Wohnung, zu der Ruhe in Christo und es gehört zu der Gegenwart Gottes, das ist was völlig Normales. Das heißt, das, was hier in der Ewigkeit ist, das könnte man sagen, natürlich, ach, ist das schön in der Ewigkeit, Ströme des Wassers des Lebens, es ist alles da, ich kann Ruhe, diese Stadt Gottes wird bewässert. Wir sagen, ist halt auch da. Das hat jeder von uns, wenn er will. Das ist alles da. Diese Ströme sind auch heute da. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sacharja 14, Vers 8. Sacharja ist ja die Offenbarung des Alten Testamentes. Dort heißt es, es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Hier haben wir die Erscheinungsform dieses Stromes des Wassers des Lebens im tausendjährigen Reich. Wenn man jetzt reingeht, jetzt kommt das große Parallelkapitel. Alles, was wir heute lesen, hat seine Parallele in Hesekiel 47. Und Hesekiel 47 streitet sich die Ausleger, was es sei. Also ich denke, es ist relativ einfach. Es ist eine Darstellung, eine bildliche Darstellung des Tempels im Neuen Jerusalem. Dort sieht man ganz genau nochmal die Prinzipien, was Gott getan hat. Ich glaube nicht, dass es der Tempel ist im tausendjährigen Reich. Kann man nicht vorstellen. Es ist eine schattenbildliche Darstellung letztendlich. So wie es der alte Schlachter drüber geschrieben hat. Das ist dieser Tempel, dieser geistliche Tempel, von dem Gott dann berichtet. Wenn man Hesekiel 47 dann in Ruhe anguckt, beginnt ja bei Kapitel 40 bis 48. Ist ja eine ganze Gesamtdarstellung. Dann sagt er hier in 47. Und er führte mich zum Eingang des Hauses. das Haus, ein Bild für die Gemeinde, und er führt mich zum Eingang. Und der Eingang der Gemeinde ist der Herr Jesus. Hier ist das Schattenbild, die perfekteste Darstellung. Der Eingang zum Hause Gottes, der Herr Jesus, die Tür. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser hervor. Schwelle ist die Erniedrigung. Schwelle steht immer für Erniedrigung. Die Schwelle des Hauses ist die Erniedrigung Jesu. Und jetzt kommt es so brutal, dass unter dieser Schwelle nur durch die letzte Erniedrigung Jesu Christi, so wie er gesagt hat, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde stirbt, wenn er nicht die letzte Demütigung erlebt, wenn Philipper 2 nicht passiert, dass er seine göttliche Gestalt niederlegt und erniedrigt wird bis zum Kreuz, bis in der letzte, ich sage mal, wirklich Sünderergriff des Teufels, dann hätte es nicht fließen können. Aber jetzt sagt hier die Bibel, durch diese Schwelle, durch diese Erniedrigung, unter der Schwelle heraus, fließt dieses Wasser nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Im Osten geht die Sonne auf. Die Bibel redet immer wieder vom Herr Jesus als der Sonne der Gerechtigkeit. Osten steht immer für, ist ein Synonym für die Sonne der Gerechtigkeit, für den Herr Jesus. Also hier nochmals schattenbildlich dargestellt. Und jetzt beschreibt sie etwas. Jetzt möchte ich einfach ein Bild, eine Brücke schlagen zu unserer heutigen Situation. Wir haben heute einen Blick, wenn wir Offenbarung 22 reingucken, in dieses neue Jerusalem. Wir haben einen Blick in diesen Strom des Wassers des Lebens. Das ist alles da. Ströme des Wassers, der Normalzustand. Aber jetzt beschreibt die Bibel hier bereits im Vorgriff, schattenbildlich, prophetisch, wie es mit diesem Strom des Wassers des Lebens zugeht. Und was es hier für Prinzipien gibt. Und das ist heute da. Im Leib Jesu Christi herrschen dieselben Regeln wie im Neuen Jerusalem. Das ist ganz wichtig. Da herrschen dieselben Regeln. Und jetzt erklärt er hier etwas. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz entscheidenden Sache. Und zwar, er sagt hier, das Tor, das nach Osten gerichtet ist, Vers 2 und so weiter, dass dort Wasser herfließt, das ist alles wichtig. Aber jetzt ab Vers 3 heißt es, während nun der Mann mit der Messrute in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1000 Ellen. 1000 ist die Zahl des Segens Gottes. Darum sind zum Beispiel die 144.000 Erwählte, 12 mal 12, also 12 hoch 2, also die Potenz der Vollzahl Gottes mal 1000, das sind die 144.000, das sind diese Symbolzahlen. 1000 ist immer der Segen Gottes in der Symbolik. Und das heißt, er misst 1000 Ellen. Das heißt, er misst persönlich, wo beginnt der Segen Gottes? Er misst 1000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und jetzt sagt der Paulus, ihr steht durch den Glauben. In dem Moment, wenn der Mensch zum Glauben kommt, wenn er diesen Strom des Wassers des Lebens erlebt, wenn er wieder geboren wird, der Heilige Geist übrigens kommt, dann steht er in diesem Strom. Dann stehen die Knöchel in diesem Wasser. Dann ist er drin. Na, Jerusalem ist der Normalzustand. Aber heute, dann stehe ich drin. Ich stehe durch den Glauben. Ich bin gerettet. Ich bin ein Gotteskind. Aber jetzt sieht man, dass Gott Wachstum will. Und zwar, er maß noch 1000 Ellen. Das heißt, er will einen Schritt weitergehen. Da ging mir das Wasser bis an die Knie. Knie steht in der ganzen Bibel für Gebet. Das heißt, jetzt beginnt man von der Bekehrung, von der Wiedergeburt, im Strom des Wassers des Lebens, durch Gehorsam, diese 1000 Ellen zu gehen, die Gott mir vorsetzt. Und jetzt kommt plötzlich, ergreift das Wasser des Lebens, der Heilige Geist, nicht nur mein Stand vor Gott, sondern ergreift auch mein Gebetsleben. Plötzlich beginnt man im Geist zu beten. Und Geschwister, ich hab diese Woche mit einer Schwester geredet, die aus einer ähnlichen Erweckung kommt, wo wir auch herkommen. Und die hat mir letztendlich ihr Leid geklagt, dass kaum die Leute, die wissen, was Beten im Geist heißt. Und ich sage, ja, ich weiß das. Wenn jemand aus der Erweckung kommt, dann weiß er, dass es ein Beten im Geist gibt, wo du vom Heiligen Geist ergriffen wirst. Und das ist weder pfingstlerisch noch schwärmerisch, sondern das ist normal. Wo du vom Heiligen Geist ergriffen wirst und plötzlich im Geist betest. Das ist ein riesiger Unterschied, ob jemand im Fleisch betet oder im Geist. Du hörst es. Du spürst es. Das ist ein Unterschied, wo man wirklich ergriffen wird. Wo der Heilige Geist wirklich uns mit unaussprechlichem Seufzen letztendlich vertritt vor Gott, da merkst du dann, ich sag mal, da musst du nicht krankhaft deine Worte zusammensuchen, was du beten willst, sondern da ist etwas da. Da ist dieser Strom da. Und das ist das, was die Bibel hier meint, dass man plötzlich ergriffen wird vom Heiligen Geist aus seinem Gebetsleben. Jetzt heißt, und er maß noch 1000 Ellen und führte mich hinüber. Da ging mir das Wasser bis in die Lenden. Selbst ein Gebetsleben im Heiligen Geist ist nicht das, was Gott schon zufriedenstellt, sondern er führt nochmals 1000 Ellen. Er will den Segen erweitern. Es soll nochmals weitergehen. So wie es im Neuen Jerusalem der Normalzustand ist, so soll es der Normalzustand bei den Gläubigen so sein, wie es hier im Hesekiel steht. Und er führt ihn hinein bis an die Lenden. Wisst ihr, wir sind natürlich, sagen wir mal, von der Sprache her, wir verarmen. Wir kriegen eine, Entschuldigung, darf man das sagen? Ich sag's einfach. Wir kriegen eine idiotische Mischung von Englisch und Deutsch als Normalsprache. Wir kriegen da ins Lenk, dass da fast schwindelig wird. Die alte Teilfinger, jetzt kann man sagen, es ist ja ein primitives, halbbäuerliches Strickervolk. Aber die alte Teilfinger waren Leute, die haben Kultur gehabt, ob man das glaubt oder nicht. Ich werde es nie vergessen, wo wir mit der Gemeinde das erste Mal auf dem Amt für öffentliche Ordnung waren, da war ein alter Teilfinger, so ein alter Patriarch, und es ging darum, um unsere Nutzungsänderung. Wir legen größten Wert darauf vor Gott, dass auch unsere Räume der Obrigkeiten sprechen. Da ist ein Fluchtweg, da seht ihr oben das Zeichen, da sind die Türen auf der richtigen Seite, das gehört einfach dazu. Sie haben dann das vor Gott bewegt und dann hat der alte Mann, und ich habe so lachen müssen innerlich, er hat den alten biblischen Gebrauch hat er nur drin gehabt. Und das war früher Volksgut, weil das Volk viel mehr von Bibel geprägt war. Die hatte kein Fernseher, die hatte teilweise nicht einmal ein Radio, aber eine Bibel hat jeder daheim gehabt. Meistens so alte Karolsfeld-Bibel. Und die hatte einen Wortschatz, der war geprägt vom altdeutschen biblischen Gedankengut. Und der Bruder, also der Bruder war keiner, sondern der Mann sagt dann zu mir, und ich habe mich zittert, weil ich habe ja gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe gewusst, ich brauche 6 Stellplätze für die kleine Gemeinde damals. Ich wusste, wir haben plus 4, war mir alles klar. Und wir haben dann geredet und Gott hat Gnade gegeben, hat dann so lange geredet, bis 6:6 war wunderbar. Und auf jeden Fall sagt er zu mir, naja, die Sache ist etwas Lendenland. Und ich habe dann innerlich lachen müssen und denkt, jetzt triffst du endlich mal wieder auf einen Mann, der altes biblisches Gedankengut hat. Die haben noch gewusst, dass die Lende der Sitz der Kraft ist. Und er hat gesagt, das ist wohl Lendenlärm, da ist wohl keine Kraft dahinter, das taugt nichts, eure Lösung. Er wollte mir sagen, das ist wohl ein bisschen lepprig. Und er hat dann nicht gesagt, es ist lepprig, sondern er hat gesagt, es ist Lendenlärm. Ich hoffe, dran denken müssen. Ich habe das nie mehr gehört, dass jemand zu mir gesagt hat, die Sache ist Lendenlärm. Das hat mich tief erbaut. Aber die haben das noch gewusst und in der Bibel ist es auch so, die Lende ist der Sitz der Kraft. Und hier siehst du die Kraft. Und jetzt ergreift der Heilige Geist plötzlich den Mensch bis hin in seine Kraft. Dass er nicht mehr im Fleisch handelt, sondern im Geist. Das ist ein riesiger Unterschied. Es ist ein Unterschied zwischen Geist und Fleisch, der viel größer ist, wie man allgemein glaubt. Wisst ihr, es gibt in der menschlichen Fähigkeit, im ungebrochenen menschlichen Wesen, gibt es ungeheure Kräfte. Da gibt es ungeheure Kräfte, wo du Leute hast, die wirklich hochgradige Fähigkeit haben. Habe ich immer wieder erlebt. Aber es ist ein Unterschied. Gott wird nicht geehrt durch meine ungebrochene Kraft, sondern Gott wird geehrt, wenn ich schwach bin und aufgrund der Gnade Gottes plötzlich große Dinge tun kann. Das ist das, was Gott ehrt. Und hier siehst du Lende. Kraft. Plötzlich nimmt Gott die Schwache dieser Welt, was nichts ist vor der Welt, sagt er ausdrücklich. Leute, die eigentlich ungeschickt sind eher, und begabt sie mit dem Heiligen Geist und plötzlich sind sie in der Lage zu handeln. Und das ist das, was dieser Strom bewirkt, wenn man mitgeht. Plötzlich kommt die Kraft Gottes und erfasst dich. Das ist etwas Herrliches. Aber jetzt könnte man sagen, jetzt könnte doch Gott zufrieden sein. Da steht ein Mensch durch den Glauben, er ist im Wasser drin, er hat die Knöchel drin, er hat die Knie drin, er betet. Er ist ein Mensch, der in der Kraft Gottes lebt, kann man sagen Amen. Aber Gott will das nicht, er will was anderes. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Und das ist das, was Gott will. Ein völliges Leben im Heiligen Geist. Ein Bleiben in Christus. Wo man dann wirklich in diesem Metier normal lebt. Das ist der Normalzustand. Jetzt wisst ihr, was das bedeutet. Wenn das der Normalzustand ist, dann habe ich jetzt schon neues Jerusalem. Dort ist nämlich der neue Normalzustand. Dass dieser Strom da ist. Das heißt, ich habe ein Leben, das wirklich in gewisser Weise von Gott übernatürlich geprägt wird. Mein Leben wird letztendlich vorwärts getrieben durch den Heiligen Geist. Ich lebe im Heiligen Geist. Und das ist etwas, wenn man jetzt alles sieht, was der Heilige Geist tut, dann merkt man Friede, Freude, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nichtenthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Und plötzlich siehst du, da kommt etwas, wenn das im Heiligen Geist ist, da kommt was raus. Und wisst ihr, ich habe das oft genug erlebt, ich habe Leute erlebt, die in einer Form der Hingabe fanatisch Gemeinde gebaut haben, fanatisch evangelisiert haben, aber da waren diese anderen Außer der Begeisterung war nichts da. Da waren die anderen Punkte nicht da. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass man geistlich das begreift, wenn der Heilige Geist mich ergreift, dann ist das alles da. Ein Leben im Heiligen Geist heißt, es ist da. Da kann man plötzlich unendlich geduldig sein. Da kann man unendlich mit Menschen, sagen wir, auch freundlich sein, wo man normalerweise durch die Decke gehen würde. Und da merkst du dann plötzlich, da ist ein anderer, da weht ein anderer Geist. Man sagt ja nicht, umsonst ein alter Welt, das ist ein anderer Geist. Da herrscht eine andere Gesinnung. Gut, und jetzt sagt die Bibel hier in Offenbarung 21, Vers 6, und jetzt kommen wir wieder zum Wesentlichen. Er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens, umsonst. Und wer überwindet, der kriegt das alles. Wisst ihr, und das ist wieder ein ganz entscheidender Punkt, wo man einfach sagen muss, das, was dann im tausendjährigen Reich hier sichtbar gegenwärtig ist, was in der Ewigkeit als unendliche Quelle der Freude für die Ewigkeit da ist, ist heute schon da und Gott ist bereit, es umsonst zu geben, wenn ich überwinde. Das ist die einzige Bedingung, die ist da. Wisst ihr, wir müssen uns verabschieden von diesem, ich sag mal, Jammerchristentum. Das Evangelium war nie ein Jammerchristentum, sondern da ist etwas da. Es ist kein Gesetz, es ist kein Druck, es ist kein Perfektionismus, sondern es ist etwas Lebendiges. Es ist Leben. Und Leben ist vielfältig. Leben ist überraschend. Mir überrascht das Leben jedes Mal. Es kann sein, ich gehe nachts um drei ins Bett, einmal bin ich müde, einmal bin ich quick lebendig. Ich kann es nie vorher sagen. Mein Organismus ist auch lebendig, der reagiert völlig anders. Manchmal bin ich überhaupt nicht müde, manchmal bin ich tot, bis ich da mich weglegen kann. Das ist, Leben ist immer Überraschung. Wo wirkliches Leben ist Überraschung. Das ist keine stereotype Sache, sondern das ist eine völlige Überraschung. Da wirst du überrascht, hinter und vorne an jeder Ecke. Und das ist ein Leben im Heiligen Geist. Und Gott sagt, du kannst es haben umsonst, heute. Nicht im tausendjährigen Reich, nicht in der Ewigkeit, sondern jetzt. So wie es im Hesekiel steht. Zuerst an die Knöchel, klare Bekehrung, dann zu den Knie, man lebt der Gebetsleben bis zu den Ländern, die Kraft und dann am Schluss der Normalzustand. Du brauchst dich dann in der Ewigkeit nicht groß umgewöhnen. Das ist eben das, dann geht es leichter. Aber jetzt geht die Bibel hin und sagt, er zeigte mir diesen Strom vom Wasser des Lebens. Das heißt, was Adam zerstört hat, kommt zurück, Ströme des Lebens. Aber jetzt erklärt es und sagt, es ist ein reiner Strom. Und jetzt kommen wir zu einer ganz entscheidenden Passage. 1. Johannes 1, Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Einmal sagt die Bibel sogar, die Himmel sind nicht rein vor ihm, du kannst praktisch Böses nicht einmal ansehen. Das heißt, hier sagt die Bibel, jetzt ist die Reinheit der Normalzustand. Jetzt kommen wir zur ganz wesentlichen Aussage der Bibel. Sie sagt, Gott ist Licht, Gott ist rein, Gott ist heilig. Und das ist der Normalzustand, dieser Strom des Wassers des Lebens, das ist das, was immer wieder auch in unserem Leben, und der Ewigkeit brauchst du es nicht mehr, hier im Offenbarung 22 ist der Normalzustand, aber vorher bringt es immer wieder die Reinheit in unser Leben hinein. Reinheit kommt durch Leben. Wenn jemand tiefgreifend Buße tut und der Heilige Geist dieses Leben wieder erfasst, dann ist automatisch Reinheit. Und wir beschmutzen uns von morgens bis abends. Das ist einfach Fakt. Aber sobald man durch Jesu Blut gereinigt wird und dieser Strom des Wassers mich wieder ergreift, führt dieser Strom mich zur Reinheit. Dann plötzlich haben wir wieder Lust an der Reinheit. Dann will man plötzlich wieder klar sein. Will man sauber sein. Will man Gott dienen. Dann kommt es wieder zurück. Und das hat immer zu tun, wenn man sich reinigen lässt durch Jesu Blut und dieser Strom mich wieder erfasst, dann kommt man wieder ins richtige, darf ich mal sagen, Fahrwasser. Das ist auch so ein altdeutscher Ausdruck. Man kommt wieder ins richtige Fahrwasser, in die richtige Spur, in die richtige Rinne. Und das ist das, was dieser Strom des Wassers des Lebens tun will. Und er sagt jetzt hier nochmals, er ist glänzend wie Kristall, er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Und dieses Wasser des Lebens, das ist etwas Normales. Und wisst ihr, Geschwister, ich habe es am Sonntag gesagt, es ist mir eine Not, dass mir der Heilige Geist, man braucht ihn nicht in den Mittelpunkt stellen, weil der Heilige Geist gehört nicht in den Mittelpunkt, sondern der Herr Jesus gehört in den Mittelpunkt. Aber oft ist es so, dass die Gemeinde einfach das Wirken des Heiligen Geistes nicht kennt, weil sie nie erlebt hat, weil sie nie erweckt wurde in der Tiefe. Und aus dem Grund wird es oft verdrängt. Aber man darf etwas nicht vergessen. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel, Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wenn jetzt jemand Durst hat, dann soll er trinken, dann soll er dieses Wasser des Lebens in sich aufnehmen, weil die kriegt er von Fieberen. Das ist ja im Alter von Fieberen, er war ja der Verteidigungsminister des Kaiserreiches, wissen die wenigsten. Einer der größten Evangelisten, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Und er hat seine Soldaten die Bekehrung so einfach beigebracht wie kein zweiter. Für ihn war es einfach, für ihn war alles geregelt. Und er hat gesagt, was heißt Bekehrung? Er ist hingestanden und hat gesagt, das heißt Halt. Das haben die Soldaten verstanden, Halt. Das hat er gesagt, kehrt um. Also Drehung um 180 Grad, Marsch, hat er gesagt, ist Bekehrung. Hat er immer ganz einfach gemacht. Einer der größten Evangelisten der deutschen Erweckungsbewegung. Weil übrigens das Bindeglied zwischen Heiligungsbewegung und Brüderbewegung. So ein bisschen unsere Rolle, bloß war die viel gewaltiger. Und dieser Mann hat eine Tochter gehabt. Die Frau hat die Eidlinger Schwester gegründet. Diese Frau hat die Biografie geschrieben und in der Biografie, da ist die Überschrift, so heißt die, ich hatte Durst nach Gott. Und das ist etwas, ein wahrer Gläubiger, der lechzt wie ein Hirsch, der nach Wasserbäche lechzt, so lechzt ein normaler Gläubiger nach Gott. Durst nach Gott, das ist ein ganz typisches Kennzeichen. Und hier sagt er, wenn jemand durstet, das heißt, viele Leute erleben nicht die Wirkung dieses Stroms, des Wassers, des Lebens, des Heiligen Geistes, dass sie gar keinen Durst haben. Die sind gesättigt von den Gütern dieser Welt. Die sind zufrieden, wenn sie in der Welt glauben. Aber hier sagt er, wenn jemand durstet, der komme zu mir und trinke. Zwei Aufforderungen. Ich muss, praktisch, wenn ich Durst habe, zu meinem Jesus kommen, das ist die erste Bedingung. Und die zweite, ich muss trinken. Jetzt erklärt er wie. Wer an mich glaubt, nicht wie die Schrift sagt, das steht da leider nicht. Aber wenn sie Luther so steht. Sondern da steht, wie die Schrift gesagt hat. Das bezieht sich auf die Verheißung. Eindeutig. So wie die Schrift gesagt hat. Das heißt, die Schrift verheißt, dass dieser Strom des Wassers des Lebens kommt. Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, die werden nicht nur bei ihm bleiben, sondern die werden übergehen auf die Nächsten, auf meine Mitmenschen, die werden etwas von dieser Wirkung des Heiligen Geistes mitkriegen. Nur Beispiel. Ich habe einen Kollegen, er ist ein netter Mensch. Er ist aber gottlos ohne Ende. Aber er weiß es. Ich habe eine Bibel geben wollen, das wollte er keine. Aber eine CD hat er dann gesagt, naja, die würde er gern nehmen. Und er nimmt sie immer bloß, um mich zu ärgern. Aber das macht gar nichts. Er hat mich gefragt, hat gesagt, jetzt war ja wieder Pfingsten. Ob der Heilige Geist auch über mich gekommen sei. Ganz provozierend, fragt er dann. Ich habe gesagt, war schon vor über 20 Jahren, gell? Ich wollte ihn reizen, aber er ist da nicht drauf angesprungen. Er hat dann gemerkt, der Schlag ging ins Leere und hat aufgehört. Gell? Und ich denke einfach, es ist wichtig, die Menschen merken, wenn etwas da ist vom Strom des Wassers des Lebens. Sie merken es, da ist etwas da, das kannst du nicht verheimlichen. Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Das hat der Herr Jesus gesagt, als er am See Genezareth war. Da gibt es eine Stadt, ich glaube, es ist Bethsaida, ich weiß nicht, ob es die ist, aber ich denke, Schneller hat es beschrieben. Und er sagt, wenn du im See Genezareth stehst und du hast damals, er hat es noch gehabt, da war noch nicht Neubau, modern und Verteidigungsanlage, da war die Städte noch so. Sagt, da war die Stadt auf dem Berg, über dem See Genezareth, immer ganz krasser Gegensatz zu diesem eher dunklen See, wenn es dann gegen Abend war. Und dann hast du die im letzten Sonnenlicht, hast du diese weiß getünchte Stadt gesehen, strahlend, die war hier im Mittelpunkt. Er hat gesagt, so wenig wie die Stadt praktisch dir rausgehen kann bei deiner Betrachtung, so wenig kann es die Menschen rausgehen, dass du ein Kind Gottes bist. Das heißt, man merkt es. Es geht raus. Irgendwie kriegen es die Menschen mit. Und warum? Weil der Strom, dieses Wasser des Lebens, das hier in der neuen Stadt, in dem neuen Jerusalem, der Normalzustand ist, bei uns in der Stellung in Christus schon da ist. Da ist etwas da. Und ich denke, es ist eine ganz entscheidende Sache, dass man das weiß. Offenbarung 22, 17, kommen wir ja dann dazu, ihr kennt es auswendig, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, da wird es ja wiederholt, die Offenbarung 21, 6, doppeltes Zeugnis. Das heißt, es ist umsonst. Wenn man jetzt nochmal in Hesekiel reingeht, ist auch interessant. Hesekiel 47, Vers 8, wir kommen nachher nochmal drauf auf die Stelle, dort heißt es, praktisch, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis. Das ist unser Wasser, dieser Strom des Lebens. Und da gießt sich über die Araba. Das ist die Ebene. Das ist in Israel so eine Ebene und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser gesund. Das heißt, das Salzmeer wird gesund. Salz ist letztendlich ein Bild für das Gericht. Das Völkermeer ist unterm Gericht. Sodom und Gomorra liegt unterm Toten Meer. Da ging das Gericht drüber. Da sieht man. Salzmeer heißt Meer des Gerichts. Gericht über die Völker. Und jetzt sagt er, in dem Moment, wie das Wasser des Lebens ins Meer reinfließt, wird es gesund. Und alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Er sagt sogar, es wird viele Fische geben, sie werden alle gesund sein. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn das, der Strom des Wassers des Lebens in meinem und deinem Herzen, wenn er fließt, dann wirst du gesund, geistlich. Du bist einfach gesund. Das ist schon normal. Und das ist das, was Gott will. Und es ist interessant, Vers 11. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Dort, wo ich und du, wo wir in unserem Herzen den Strom des Wassers des Lebens nicht hinlassen, passiert etwas. Da bleibt eine Lache. Da bleibt ein Sumpf. Und da ist kein Leben. Da ist ein Tod im Topf. Das ist genau das, was uns plagt. Die Bibel verheißt Ströme ohne Ende, Wasser des Lebens in Hülle und Fülle, überströmende Kraft, überströmende Sieg. Aber es funktioniert nicht. Versteh mich richtig. Wisst ihr, es geht ja niemand verloren, weil er keinen Sieg hat. Das muss uns klar sein. Ich komme ja in den Himmel wegen Jesu Blut, weil er mich arme Sünder gerettet hat. Aber selbst wenn ich jetzt in meinem Leben hier keinen Sieg habe, wegen dem gehe ich ja nicht verloren. Wenn ein Mensch der Heilige Geist hat und die Entrückung ist, ist er dabei. Ist keine Frage. Das, dass er keinen Sieg hatte oder dass er hier rumgekämpft hat, das wird ja im Preisgericht dann auf den Tisch kommen. Wisst ihr, das ist ja das, was dann das Elend ist, dass ein Gläubiger, obwohl er hier eben strahlende leben und im völligen Sieg leben könnte, ist einfach verschenkt. Er verschenkt etwas, was Gott ihm gegeben hat, ist das Drama. Man muss die Leute gar nicht schimpfen oder sie peitschen oder abpredigen, man muss einfach sagen, es ist eigentlich traurig, dass Sieg da ist und da funktioniert nicht. Das ist das Problem. Da ist alles da. Das ist Drama. Er sagt dann, glänzend wie Kristall ist dieser Strom. Er schreit, er ist glänzend wie Kristall. Wenn man jetzt Offenbarung 4, Vers 6 nicht anguckt, dann sieht man, und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Das heißt, von Gott her ist es vorgesehen, dass das Völkermeer praktisch von diesem Strom des Wassers des Lebens erfasst wird. Das heißt, Gott will, dass das Realität wird. Und im tausendjährigen Gericht werden wir ein Stück von dem erleben, nur ein Stück. Es wird Völker geben, zum Beispiel die Ägypter, die werden Gott nicht gehorsam sein. Und Gott wird ihnen den Regen sperren, haben wir ja gelesen. Das heißt, hier ist letztendlich etwas, wo man sieht, es ist der Wille Gottes, dass dieser Strom, das Wasser des Lebens, die Menschen erfasst. Wenn man unseren Text zurückgeht, dann sehen wir, es heißt hier, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Wir haben es vorher gesehen, Hesekiel 47, er geht von dieser Quelle aus. Wie sagt die Bibel Philipper 2? Weil sich der Herr Jesus so erniedrigt hat, hat ihn Gott so erhöht. Und bevor es zum Thron ging, ging es zuerst das Kreuz. Und aus dem Grund, durch diese Erniedrigung, wird ich jetzt am Thron Gottes die ganze Fülle vorhanden für uns Gläubige. Weil der Herr Jesus alles getan hat. Er ist die Tür, von ihm geht es aus. Er ist die Schwelle, wo die Erniedrigung passiert ist. Von ihm geht es aus. Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende. Er hat alles bezahlt. Er hat alles letztendlich von Gott bekommen. Gott der Vater hat ihm der Heilige Geist ohne Maß gegeben, in absoluter Fülle. Es ist alles da. Die Bibel sagt ganz klar, er will, dass seine Gläubigen das haben, und zwar in Fülle. Wenn wir Vers 2 uns dann ansehen, hier ist eine Straße, und jetzt siehst du plötzlich wiederum der Baum des Lebens, der im Paradies war. Könnt ihr nachlesen, 1. Mose 2, Vers 8, dort war er. Da hat Gott dann gesperrt. Wenn wir jetzt nochmal in Hesekiel reingehen, 47, Vers 12, also ich denke, es ist ein ganz wichtiges Kapitel, das Hesekiel 47. Ich muss allerdings im Gesamtzusammenhang ab 40 lesen. 47, Vers 12. Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Das heißt, hier zeigt die Bibel nochmal bildlich an, was der Normalzustand ist. Wisst ihr, sind da manche auf die Idee gekommen und haben gesagt, jetzt werden die Heiden nur nachträglich geheilt, so mit einer indirekten Erlösung. Aber das kann man natürlich hier, ich sag mal, wenn man die Gesamtzusammenhänge sieht, leider nicht rauslesen. Es wäre schön, wenn das so wäre. Aber die Bibel zeigt hier wiederum Prinzipien auf. Und sie sagt hier, diese Blätter des Baumes, die dienen zur Heilung der Völker. Und jetzt erklärt er, und zwar, wir haben einen erneuten Zugang zum Paradies. Wenn man jetzt die Sendschreibe sieht, wir haben wieder Zugang zum Paradies. Wir haben wieder Zugang letztendlich zum Thron Gottes. Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Wisst ihr, wo das Paradies heute ist? Paradies ist nicht mehr am Euphrat und Tigris.
Das Paradies ist heute
der Hades, der Vorhimmel. Wenn heute einer stirbt, kommt er ins Paradies. Lukas 16. Er öffnet die Augen im Paradies. Das Paradies ist heute ein Teil des Himmels. Gott hat das Paradies da weggenommen, nach dem Sündenfall, hat es im Himmel installiert. Dort ist das richtige Paradies. Das ist der Vorhimmel. Das ist praktisch die Vorstufe vom Neuen Jerusalem. Das ist das Paradies. Wir haben jetzt wieder praktisch Zugang. Jetzt muss man natürlich eins noch dazu sagen. Hier, wenn man das sieht, er sagt hier, 12, wieder die Vollzahl Gottes. Und er bringt 12 Mal Früchte jeden Monat. Gibt's eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung. Man hat vielfach mit Völker übersetzt, da steht das Wort für Heiden. Das heißt, Gott hat für die Heide eine vollkommene Erlösung. Es gibt natürlich nur Dinge. Es gibt in der Ewigkeit, auch in diesem stichwortartigen Abriss der Offenbarung, gibt es noch Fragen. Es gibt zum Beispiel Völker, die sich nicht als Erstling bekehrt haben. Es gibt Völker, die sich bekehrt haben, praktisch im Tausendjährigen Reich. Es gibt Völker, die haben sich als Märtyrer bekehrt. Da siehst du Dinge, ob sich diese Stelle noch auf die bezieht, die sind ja nicht voll erlöst wie wir, sei dahingestellt. Die Bibel erklärt es nicht, also erklären wir es auch nicht. Wir wissen das nicht. Es gibt auch hier nur Dinge, die müssen wir einfach offen lassen, die werden wir in der Ewigkeit sehen. Aber jetzt kommen klare Aussagen und die wissen wir. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe vorher gesehen, das Hesekiel, die Stelle. Und jetzt kommt etwas, das mir von ungeheurer Bedeutung zu sein scheint für die gesamte Abwicklung der Erlösung. Und zwar, es heißt dann, es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, diesem Neuen Jerusalem. Und seine Knechte, da steht im Griechischen in der Regel immer Sklaven. Seine Sklaven werden ihm dienen und da steht das Wort für Gottesdienst darbringen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Das heißt, die Erlöster haben ein Wesensmerkmal. Das wird in der Ewigkeit dann der Normalzustand sein. Man dient Gott ganz normal. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Durch die Stellung in Christo, durch das, was da Jesus in uns getan hat, ist das heute schon da. Und jetzt kommt etwas und das müssen wir einfach begreifen. Geschwister, ich weiß nicht, ob ihr seht. Ich hab relativ viel Seelsorge. Ich habe mal geglaubt, dass durch unsere Verkündigung ist vielfach gar keine Seelsorge mehr nötig, aber ich habe manchmal viel Seelsorge. Einfach, wo ich dann sehe, was ein Mensch was passieren kann. Und ich habe das immer wieder, ich habe eine Kollegin, die kommt immer zu mir. Jetzt sind wir auseinander vom Geschäft her, 80 Kilometer, das kommt sie nämlich so hautnah, aber sie kommt mit dem Telefon. Sie kam immer zu mir, hat mir alles erzählt, was passiert ist bei ihren Verwandten, bei ihren Bekannten. Hat mir das ganze Elend der Sünde, hat sie mir erklärt. Und dann ist das ganze Elend der Sünde in ihrem Leben auch passiert. Der Michi weiß, wenn ich mal. Das ist nämlich die Kollegin, was ich jetzt bekehren soll, die nicht bekehrt hat. Und es geht bis heute wie ein Drama durch dieses Leben durch. Und sie beschreibt mir dann immer wieder, guck, das ist passiert, jenes ist passiert, das ist passiert. Und dann bin ich an einem bestimmten Punkt einfach zu ihr hingegangen und habe gesagt, pass auf, das Ding ist einfach. Das ist der Fluch der Sünde. Das ist der Fluch aus 2. Mose 20. Und jetzt müssen wir einfach etwas feststellen. Die Bibel sagt, es wird dort keinen Fluch mehr haben. Und zwar, das Neue Testament geht davon aus, dass ein Fluch da ist. Das Wort, das hier steht, Katara, das ist praktisch Verwünschung oder Fluch. Kataromai, das ist Verwünscher, Verwünschung ausstoßen, Verflucher, etwas auf jemanden herabwünschen, jemanden etwas anwünschen. Das ist also das klassische Wort für Fluch. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wenn die Bibel hier sagt, jetzt ist der Fluch weg und der Fluch ist in der Stellung in Christo auch weg, der Fluch der Sünde, dann hat es für uns letzte Bedeutung. Dann sagt Gott, dieser Endzustand wird sein, dass der Fluch keinerlei Wirkung mehr hat. Aber der Fluch soll auch heute keine Wirkung haben, bei mir und bei dir, ganz praktisch. Und hier haben wir dann einen entscheidenden Punkt. Und zwar, wir müssen einfach feststellen, es gibt einen Fluch des Sündenfalls. 1. Mose 3, Vers 17. Ich möchte nochmals betonen, die Frauen müssen ihre Kinder mit Schmerzen gebären wegen Adam und Eva. Ich muss schaffen wegen Adam und Eva. Das ist einfach Tatsache. Das sind Folgen des Fluches. 1. Mose 3, Vers 17. Und hier sagt Gott, und zu Adam sprach er, wenn du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang, es hört nicht auf. Dornen und Disteln soll er dir tragen, du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Und dann erklärt er der Frau und sagt, du wirst mit Schmerzen Kinder gebären. Das heißt, hier ist einfach etwas, das müssen wir ganz nüchtern sehen. Der Sündenfall hat einen Fluch ausgelöst. Der Sündenfall hat die Not, das Elend, die Tragik in unser Leben hineingebracht. Das ist einfach Tatsache. Der Fluch der Sünde. Und jetzt ist Gott hingegangen und hat diesen Fluch im mosaischen Gesetz als Strafgesetzbuch gefasst, dass wir es fassen können, dass wir es begreifen können. Galater 3, Vers 10, dort sieht man dann, und das schreibt er hier, ich sage es mal vorsichtig, eine Heidegemeinde, keine judenchristliche Gemeinde, eine Heidegemeinde. Allerdings sehr stark von Juden durchsetzt, muss man ehrlicherweise sagen. Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das heißt, Gott hat das Gesetz gegeben und hat gesagt, wenn du das nicht tust, ist ein Fluch über dir. Und das ist von letzter Bedeutung. Und Daniel, der ja, das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich möchte es doch lesen, Daniel 9, Vers 11, der ja ein geistlicher Mann war, der schattenbildlich die Haltung der Gläubigen wieder gespiegelt hat. Er sagt in Daniel 9, Vers 11, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Das heißt, der Fluch der Sünde ist da und das mosaische Gesetz kanalisiert den Fluch. Und 1. Timotheus 1, Vers 8 sagt, dieses Gesetz ist geschrieben für die Nichtbekehrten. Das heißt, Gott wendet den Fluch des Gesetzes auf die Nichtbekehrten an und straft sie aufgrund von dem. Und das ist der Grund, warum ich meiner Kollegin erklären konnte, in 2. Mose 20 steht, dass Gott bestimmte Formen des Götzendienstes bis ins 3. und 4. Glied straft. Und manche Fluchlinie ihrer Familie kannst du nur erklären, weil vorher jemand Okkultismus getrieben hat und gegen Gott massiv gesündigt hat und wirklich im Teufel gedient hat. Und dann ist der Fluch oft da bis ins 3. und 4. Glied. Bei den Ungläubigen, aber nicht bei den Gläubigen. Und das ist der große Unterschied. So wie im Neuen Testament der Fluch aufgehoben ist, so ist er für die Gläubigen aufgehoben. Jetzt kommt noch was Wichtiges. Wenn manche Angst haben vor Fluche und wenn hier jemand sie verwünscht. Es steht in Sprüche 26, Vers 2. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe wegfliegt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Das heißt, ein unverdienter Fluch trifft überhaupt nicht ein. Brauchen wir überhaupt keine Angst zu haben als Gläubiger. Aber jetzt kommt jetzt was ganz Wichtiges. Der Fluch der Sünde und der Fluch, der im mosaischen Gesetz ausgesprochen ist, der ist verdient. Das ist ein verdienter Fluch, weil der Sündenfall wirklich geschehen ist, weil der Mensch ein wirklicher Sünder ist. Und das kommt letztendlich über die Menschen. Und jetzt hat Gott bestimmte Dinge, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, und das mosaische Gesetz gilt. Gott hat bestimmte Dinge verflucht. Und das gilt, der Fluch sitzt. Gott hat zum Beispiel bestimmte sexuelle Praktiker verflucht. Er sagt in 5. Mose 27, 20, verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt. Haben wir ganz genau in 1. Korinther 5. Da hat jemand die Frau seines Vaters und er stirbt. Gott bringt ihn um. Also da ist Gott konsequent. Jetzt sind wir 5. Mose 28, das große Kapitel über Israel, Säge und Fluch. Er sagt ja hier zu Israel, Vers 8, 8, Zahl der Neuschöpfung, der Herr wird dem Sägen gebieten. Und da kommt die ganze Flut des Sägens. Er sagt, in Christo haben wir jetzt gesehen. Der Segenstrom sind die Ströme lebendigen Wassers. Aber jetzt sagt er hier gleichzeitig, Vers 15. Es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, was ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen. Jetzt kommt eine Kette. Fast maschinengewehrartig, verflucht seist du auf dem Felde, verflucht sei dein Eingang, verflucht sei dein Ausgang. Und jetzt kommt der ganze Fluch. Und wenn man Israels Weg sehen will, dann muss man diese Flüche lesen. Und dann siehst du genau, was Israel passiert ist. Der Fluch ist 100% ausgelöst worden, weil Gott letztendlich das gemeint hat. Vers 45 heißt es, wenn alle und alle diese Flüche werden über dich kommen, du wirst verfolgt. Er wird dich verfolgen und dich einholen, bis du vertilgt bist. Und dann erklärt er die ganze Regel der Flüche. Und das geht dann durch. ihr müsst wirklich 5. Mose 28 lesen, dann seht ihr, dass das alles über Israel gekommen ist. Es geht so weit, dass er sagt, wenn du morgens aufstehst, hast du nur einen Wunsch, wenn es doch Abend wäre. Wenn du abends ins Bett gehst, hast du nur einen Wunsch, wenn es doch morgen wäre. Der Himmel wird über dir wie Stahl sein, du hast keine Chance, so ist der Fluch. Jetzt geht die Bibel her und sagt, so ist der Fluch der Sünde, aber in diesem neuen Jerusalem gibt es den Fluch nicht mehr. Und das ist letztendlich die Herrlichkeit. Aber zuerst möchte ich noch etwas zeigen, das Negative abgerundet ist. 2. Petrus 2, Vers 14, er sagt hier, es gibt auch Menschen, die sich im Reich Gottes bewegen, die nie aus dem Fluch rauskommen. Weil sie sich nämlich nie richtig bekehren. Dabei haben sie Augen voll Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in der Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Geschwister, wisst ihr, was das Drama ist? Ich könnte euch von Teilfinger Dinge erzählen, wo es Prediger gab, Michi, weiß war ich mal, wo auch Leute, die heute bei uns sind, da reingeraten sind, das waren Kinder des Fluchs, die haben nur auf einen Ehebruch gelegt. Aber nach außen haben sie gepredigt und Wort Gottes war das Hirn. Die konnten das. Und das ist das Brutale, das war möglich. Ich weiß nicht, wo wir das erste Mal, kannst du erinnern, Michi, wir sind das erste Mal in die Versammlung rein. Und hast du mir noch nichts erzählt? Ich habe von Pfingstern noch nichts gewusst. Ich habe von Extremismus noch nichts gewusst. Ich habe das alles noch nicht gar nicht kann. Aber ich bin da rein. Und ich war ein frisch bekehrter, brennender Gläubiger. Aber das haben wir gemerkt. Du hast es gemerkt. Du konntest es greifen. Und dann sind die alten Brüder gekommen und haben gesagt, weißt du, Karl Hermann, so und so war das. Dann hat er gesagt, der Mann hat wunderbar singen können. Hat er weiter uns immer erzählt, mit der Frau. Und sagt, irgendwann, es war alles da, du konntest nichts sagen. Aber irgendwann hast du gemerkt, da stimmt was nicht. Man hat sich rausgestellt, Ehebruch. War Fluch, genauso wie es hier steht. Und du wirst immer wieder im Reich Gottes auf diese Linie treffen. Darum lasse ich mich nie beeindrucken, wenn was profihaft aussieht. Ich sage immer, warte ab, ihr Ende seht, dann ist das, was Gott will. Und wenn ihr hier Teilfinger kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Ich brauche, glaube ich, keinen Namen zu sagen. Jeder weiß, wen ich gemeint habe. Die Alte zumindest, die Junge nicht mehr. Im Blick hat die Sache aufgehört, relativ schnell. Matthäus 25, 41. Dann wird er zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Der Fluch der Sünde führt zur Verfluchung. Und die Endstufe der Verfluchung ist die Hölle. Das muss uns klar sein. Und dieser Ort ist nicht für die Menschen geschaffen. Gott will nicht, dass die Menschen dorthin kommen. Darum hat er eine Erlösung geschaffen, die für alle ist, sondern die Hölle ist geschaffen für den Teufel und nicht für die Gläubigen. Und schon gar nicht für die Menschheit generell. Sondern Gott will, dass Menschen gläubig werden, dass sie diesem Fluch entfliehen. Wisst ihr, jetzt kommt eine der schönsten Stellen der ganzen Bibel. Die ist manche Bibel nicht einmal dickdruck. Es gibt ja Bibel, die haben Fettdruck. Aber dieser Vers ist manchmal nicht einmal als Fettdruck. Verstehe ich nicht. Galater 3, Vers 13, dort heißt es. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden ist. Jetzt hast du plötzlich wieder die vorige Stelle. Jetzt hast du den Strom des Wassers des Lebens, weil der Herr Jesus den Fluch getragen hat. Und im Neuen Jerusalem gibt es keinen Fluch. Nichts mehr, das ist vorbei. Und dieser Fluch ist für uns Gläubige in der Stellung in Christus weggenommen. Das heißt, der ganze Fluch der Sünde, dieses ganze Bösartige, was im Leben auch eines Gläubigen passieren kann, was im Leben der Menschen aufbricht, muss nicht aufbrechen im Leben eines Gläubigen, weil der Segen da ist, weil der Fluch gebrochen ist am Kreuz von Golgatha. Und das ist etwas, es muss man die Leute einhämmern. Es geht nicht darum, ein frommes Theater abzuziehen. Es geht nicht darum, ein bisschen fromm zu sein, sondern Erlösung ist etwas Reelles, das mich ergreift bis in die letzte Faser meines Herzens. Da bricht ein Fluch. Der bricht. Ich hatte gestern jemand da einen Seelsorger gefallen. Der Mann hat mir sein Herz ausgeschüttet. Ich habe das gekannt. Ich habe ihn schon mal gehabt vor Jahren. Jetzt habe ich gesehen, wie die Fortsetzung war. Wenn du dieses Leben nimmst, das sind Leute, die sagen, sie sind gläubig, aber wenn du dieses Leben nimmst, dann siehst du Fluch um Fluch, wie das ist wie eine Kette. Was war ich dem sagen sollen? Ihr versteht, was will ich so einem Mensch sagen? Das ist ein armer Mensch.
Und ich habe viele solche Fälle gehabt. Ich habe Ehepaare da gehabt, die saßen vor mir. Wisst ihr, da war alles wunderbar, das Äußere, alles wunderbar. Und die haben Demut bekundet. Auf dem Sofa sind sie bei mir gehockt, ich säße heute nur sitze.
Und dann kam eine dumme Bemerkung. Da kam dann der Strom des Wassers des Lebens. Der Herr Jesus hat es so gemacht, dass die Frau hat ausgerechnet eine Frage gestellt. Die hat sie besser nicht gestellt. Die stellt die Frage, ich antworte ehrlich, und dann ist die Explosion gekommen. Dann war das ganze Theater, das Fromme war alles weg. Mit einem Schlag hat die Frau gegiftet, ich werde es nie mehr vergessen. Der Mann ist zusammengezuckt. Der ist zusammengezuckt. Und ich habe plötzlich gesagt, hoppla, haben wir ein ganz anderes Problem. Haben wir eine Stunde geschwätzt, jetzt haben wir wohl was anderem vorbeigeschwätzt. Jetzt haben wir ja ein ganz anderes Problem. Und plötzlich war ein Problem auf dem Tisch. Und dieses Problem war Sünde. Und dieses Problem war eine Form von Fluch. Das war etwas, das war konkret. Und so hast du immer wieder Kette, wo Menschen dann ein frommes Theater spielen und ihren Weg gehen, aber hinter der Kulisse ist ein Fluch. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, Christus hat uns von diesem Fluch erlöst. Und im Neuen Jerusalem wird eines der Hauptmerkmale sein, dass dieser Fluch weg ist. Der Fluch der Sünde. Und jetzt kommt das Entscheidende. Der muss aus unserem Leben raus, und zwar rigoros. Es muss jede Form von Fluch beseitigt werden. Wir dürfen uns dem nicht aussetzen. Das ist unsere Dummheit manchmal, wo man sich diesem Fluch aussetzt. Wenn man Sacharja 14 anguckt, jetzt ist wieder so ein kleiner Ausflug in die andere Erscheinungsform des Reiches Gottes. Da muss man einfach das sich nochmals vergegenwärtigen. Sacharja 14, 11. Ich lese vielleicht schon ab 8. Ihr müsst immer sehen, der Zusammenhang zwischen Strom des Wassers des Lebens und zwischen Fluch. Das ist immer ein Zusammenhang. Wir haben ja vorher gesehen, es ist in diesem neuen Jerusalem die Fülle da des Wassers des Lebens. Ist bei uns die Fülle da, der Fluch ist weggenommen. Das fängt an, Sacharja 14. Es wird geschehen an jedem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Haben wir vorher gelesen. Also wieder der Strom des Wassers des Lebens. Und jetzt, Vers 11, sie werden darin wohnen und es wird kein Bannfluch mehr geben. Es wird keinen Bannfluch mehr geben. Jerusalem wird sicher wohnen. Und das ist immer das Gleiche. Der Fluch ist gebrochen, das Blut Jesu hat die Sünde zerstört und ein Mensch kommt in die Ruhe, der Strom des Wassers des Lebens ergreift sein Herz und dann kommt er zur Ruhe, dann wohnt er sicher. Das ist immer das Gleiche. Das ist im Neuen Jerusalem der absolute Normalzustand. Wieso brauchen wir darüber reden? Da ist das einfach so. Das ist das Fakt, da wird niemand mehr was wehtun. Weder sündermäßig noch sonst wie. Aber heute, ich möchte es nochmal betonen, es ist da. Wir können es heute haben. Unter einem gewissen Kampf, unter einem gewissen Überwinter, aber es ist da. Und es ist da, weil eben nicht nur der Fluch aufgehoben ist, sondern das Urteil ist aufgehoben. Wisst ihr, wenn das die Gläubigen endlich begreifen würden, Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. In Christus ist dieses Gerichtsurteil aufgehoben. Versteht ihr? Das ist weg. Das ist weg. Schweck. Wollen wir gar nicht reden. Spurlos verschwunden. Christus ist das Ende des Gesetzes. Und das Gesetz ist das Urteil, ihr versteht. Es ist das Gerichtsurteil und das ist aufgehoben. Römer 7, 4 sagt genau das Gleiche. Also seid ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch das Leib des Christus. Sobald jemand zum Leib des Christus gehört, ist er tot fürs Gesetz. Damit er einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Jetzt kommt das Nächste. Denn als wir im Fleische waren, und das ist jetzt vorbei, jetzt können wir Frucht bringen. Es ist da. Es ist alles da. Perfekt. 1. Timotheus 1, 8. Für die Gläubigen gilt das Gesetz nicht, aber für die Ungläubigen. Und wir müssen das Gesetz predigen. Dass er mich richtig versteht. Im Teufel ist es raffiniert gelungen, Gesetz und Ordnung Gottes zu vermischen. Wisst ihr, man hat gar nicht begriffen, was Gesetz wirklich bedeutet. Nämlich Fluch. Was Gesetz wirklich bedeutet. Nämlich Strafgesetzbuch. Und dann ist mir hingegangen und hat letztendlich das nicht begriffen und hat dann jede Ordnung Gottes unter dieses Dach gesetzt und sagt heute, wenn jemand zum Beispiel Ordnung Gottes im Neuen Bund, wo Gott klar angeordnet hat, durchsetzt, sagt man, das ist gesetzlich. Das ist aber oft nicht gesetzlich. Sondern gesetzlich ist, dass man reingeht in das mosaische Gesetz und nicht unterscheiden kann. Und wenn ich tatsächlich Teile des mosaischen Gesetzes nehme, dann bin ich gesetzlich. Aber wenn ich die Ordnung Gottes durchsetze, zum Beispiel, dass Gott Ordnung hat, dass er zum Beispiel der Frau den Lehrdienst verbietet, dann ist das nicht gesetzlich, sondern ist normal. Und wenn Gott bestimmte Dinge verbietet, bestimmte Sünde, zum Beispiel Homosexualität, brandmarkt, zum Beispiel Lüge, Stehlen, das alles brandmarkt, dann ist das nicht gesetzlich, sondern ist einfach die Ordnung Gottes.
wenn er ihre Gemeinde bestimmte Ordnung herrscht, die Gott gegeben hat, dann hat es nicht mit dem Gesetz zu tun, sondern das ist dann Erweisung vom neuen Bund für die Gemeinde. Aber das Gesetz selber, das müssen wir meiden wie die Pest. Weil das mosaische Gesetz ist unser Fluch, letztendlich. Und mit dem will ich nichts zu tun haben, das ist für mich erledigt. Aber mit der Ordnung hat Gottes nichts zu tun, sondern das ist die andere Ecke. Epheser 1, Vers 7, von dem geht die Bibel aus. Wisst ihr, und das ist das, wo man dann sagt, du bist ein Perfektionist, du predigst Perfektionismus. Wir sagen, nö, ich predige Normalität. Epheser 1, Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ. Überströmender Strom der Gnade ist da, für uns Gläubige. Erlösung heißt Befreiung vom Ich, vom Ego, vom ganzen Zirkus. Und Ego ist Zirkus. Ohne Ende. Und hier ist jetzt was Wichtiges. Gläubige fluchen nicht. Gläubige sind frei vom Fluch. Matthäus 5, 44. Könnt ihr euch vorstellen? Einfach, dass ihr mal seht. Das meiste ist live. Also ich bin heute nicht mehr undankbar. Früher war ich es. Ich bin nicht mehr undankbar für die ganze Erfahrung über Jahrzehnte. Der Michi weiß, was ich meine. Aufbau eines Missionszeltes. Der Evangelist, der die Hauptevangelisation durchführen soll, steht oben, war ein hervorragender Handwerker, steht oben, du weißt wen, steht oben im Kreuz vom Zelt und fällt was runter, weil der Bruder sich ungeschickt benimmt. Und plötzlich flucht dieser Evangelist wie ein, ich sag's mal, ein Bauarbeiter, der sich mit dem Hammer auf die Finger schlägt. Das werde ich nie mehr vergessen. Ich hatte einen Schock. Ich habe mir einmal überlegt, hat gesagt, der Mann wird uns 2 Wochen lang evangelisieren, der steht da oben, wegen so einem Gruscht und flucht. Matthäus 5, 44. Ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Die Bibel sagt, wenn dir jemand flucht, dann segne. Und Gläubiger flucht nicht. Derselbe Mann hat dann öffentlich gesagt, wenn jemand nicht tut, was ich will in der Gemeinde, dann bete ich, dass er stirbt. Öffentlich gesagt. Also wenn jemand ihm nicht sein Machtwille sich beugt, dann betet er, dass er stirbt. Wäre ein Schock. Ich überlasse euer Urteil, was er davon denkt. Jakobus 3, Vers 9. Geist und Fleisch. Ich lese ab Vers 8. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater. Mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Und das ist einfach das Fleisch und Geist. Und ein Gläubiger ist einfach von Gott her das Tabu. Römer 12, Vers 14. Es gibt Gemeinden, die verfluchen ihre Leute, wenn sie weggehen. Weiß ich. Wem die Gemeinde dient, ist ganz klar. Der Fluch ist des Teufels, aber nicht Gottes. Römer 12, Vers 14. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Wisst ihr, wenn man das glaubt oder nicht, wenn ich manchmal sage, es ist die ganze Gemeinde jeden Tag durchbeten, gibt es Gläubige, die glauben mir das nicht. Das mag ja sein, ist aber so. Wisst ihr, ich bete sogar noch mehr. Ich bete für die, also dass man richtig versteht. Ich sage es nicht wegen mir. Ich habe genug Kampf, dass ich es durchbeten kriege. Sage ich ganz ehrlich. Ich gehe manchmal die Wände hoch, wenn es nicht klappt. Sage ich auch mal deutlich. Aber ich bete heute für die Leute, die weggegangen sind. Ich bete nicht, dass Gott ihnen Übles tut, sondern ich bete für sie, weil sie elend sind. Ich bete für die genauso, wenn sie weggehen. Ich bin schon jahrelang für Leute, die schon lange weggegangen sind. Das gehört sich auch. Entweder bist du Hirte für die Seele, dann bist du Hirte für die Seele, auch wenn sie weggeht. So einfach ist es. Es gibt natürlich Dinge, wo Gott dann mir klar macht, wo die Spannung weggeht, wo ich plötzlich keine Spannung mehr habe zu beten, fast der Wehre, dann höre ich auf. Aber es ist der Wille Gottes, dass wir segnet und nicht fluchet. Und jetzt kommen wir zu einer ganz bösen Sache. Hebräer 6, Vers 4. Nochmals vom Fluch her. Jetzt kommen wir nicht zum Abfall. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Welt, und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes kreuzigen und zum Gespött machen. Denn das Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Wisst ihr, und das sagt die Bibel. Es gibt die Möglichkeit, dass ein Gläubiger abfällt und zum Fluch zurückkehrt. Ohne Frage. Die Stelle kann man theologisch nicht umdeuten. Die ist eindeutig. Das heißt, die Möglichkeit gibt's, und das ist das Erschreckende, dass man zum Fluch zurückkehren kann, obwohl im Neuen Jerusalem kein Fluch ist. Das ist ja unser Ziel, in dem Ort zu sein, wo kein Fluch mehr ist. Und wir haben die Möglichkeit, diesem Fluch völlig zu entfliehen. Und das ist eben das, was Gott will, dass wir heute schon das realisieren, was im tausendjährigen Reich und in der Ewigkeit dann normal ist. Und er sagt hier nochmals, es ist kein Fluch, sondern der Thron Gottes und der Thron des Lammes ist hier, seit der Offenbarung 5, wo er die Anbetung Jesu sieht. Und jetzt wird erklärt, was bewirkt es, dass die Ströme des Wassers da sind? Was bewirkt es, dass der Fluch gebrochen ist? Machen wir es andersrum. Wenn du Gott wirklich dienst, wenn du Gott wirklich glaubst, wenn der Fluch bei dir persönlich gebrochen ist, wenn du die Ströme lebendigen Wassers wirklich in deinem Herz an jede Ecke ranlässt, wenn Hesekiel 47 in deinem Leben passiert, was passiert dann? Das ist ganz einfach. Vers 3. Dann bist du ein wahrer Knecht oder Sklave Jesu Christi und dann wirst du ihm dienen. Und da steht das Wort für Gottesdienst darbringen. Es gibt ja diverse Worte für dienen. Latroyo heißt es. Und das ist die klassische Form, dass man Gott Gottesdienst darbringt. Das ist brutal, musst du dir vorstellen. Dann bist du auch ein wahrer Diener und eine wahre Magd Jesu Christi, die Gott dienet. Wie? Wenn die Ströme des Wassers da sind und wenn der Fluch gebrochen ist, wenn du die Erlösung für dich in Anspruch nimmst. Das ist alles. Wisst ihr, Geschwister, es wird in der Ewigkeit einmal ein Gejammer geben. Und zwar, da bin ich felsenfest überzeugt, beim Preisgericht. Und zwar, wenn du mal siehst, was für dich alles da war, was du daraus gemacht hast. Das ist das Drama. Moody, mit der größte Evangelist aller Zeiten. Moody hat evangelisiert. Und er hat mit einem Mann gekämpft, bis er Heilsgewissheit hatte. Und der Mann geht raus. Nachts um 3. Moody ist ja nie ins Bett. Das war ja sein Drama. Gell? Also er war ja ein Mann ohne Ende. Und dann kommt der Mann zurück. War kein Problem, weil Moody war noch auf. War immer normal. Dann kehrt der Mann einfach zurück zu Moody und sagt, Moody, was ist los? Mutti war ja nicht sehr zimperlich, gell. Er hat dann gesagt, was ist los? Hast du Heilsgewissheit verloren? Wackelst du wieder? Hast du Zweifel? Gell. Er war da schon sehr burschikos. Dann sagt der Mann, nein. Dann setzt er sich neben Mutti hin und sagt, ich bin unendlich traurig. Dann sagt er, warum? Ich glaube, der war 72 oder so. Ein älterer Mann, der zum Glauben kam. Dann sagt er, jetzt erst ist mir klar geworden, was ich verschenkt habe. Was ich jahrelang versäumt habe. Das hat mich auch erschüttert, wenn ich das Zeugnis liest. Das heißt, wir haben alles, wir könnten Gott im vollkommenen Segen dienen, wir könnten Gottesdienst darbringen. 1. Petrus 2, Vers 4 sagt ja, wir sind lebendige Steine, die Gott wirklich Gottesdienst darbringen und die Gott priesterlich dienen im Evangelium. Wir könnten das. Mir ist auch klar geworden, wir können das. Und ich habe jetzt erst wieder im Alltag gemerkt, wie viel ich verschenke, wenn ich einfach aufgefressen werde von meinem Job, wenn ich sage, ich sag's mal ganz ehrlich, wenn der gleiche Kollege das zu mir gesagt hätte, von wegen, wenn der Heilige Geist über mich kommt, und hat dann weitergemacht, das heißt, mal, da hat er immer noch nicht ganz genug gehabt. Vor einer Woche oder so hätte er einfach eine kurze drauf gekriegt und es wäre weitergegangen. Aber ich konnte plötzlich ertragen, dass der das sagt und konnte ihm eine Antwort geben, die das so offen lässt, dass, gell, er lauert immer noch, ich denke, morgen früh geht's weiter. Das muss man, immer wenn er anfängt, und was war vor 2000 Jahren, dann weiß ich nicht, meint er Jesus und die Jünger, gell, er fängt dran zu sticheln. Aber, wisst ihr, wenn du wirklich im Heiligen Geist lebst und wirklich hier Diener Jesu Christi bist, dann kannst du im Alltag auch Kapazitäten aufbringen, um Gott zu dienen. Genau, Moody ist das Gleiche. Hat jemand erzählt, ich fast jedes Mal dran, wenn ich zum Friseur gehe, ich bin wieder dran, drum fällt's mal. Und, er sagt, und ein anderer Gläubiger war beim Friseur und hat warten müssen und der Mutti saß im Sessel. Und wenn der Mutti aufsteht und rausgeht, sagt er, jetzt war es ihm klar. Er war nicht beim Friseur, er hat einem Gottesdienst beigewohnt. Er hat nur zugehört, was der Mutti mit dem Friseur geredet hat. Und er sagt, es war eine heilige Stätte. Er hat nur Gottesdienst gewohnt. Das ist Gott dienen. Plötzlich hast du Kapazität, da im Alltag Gott zu dienen. Weil der Strom da ist, weil der Flug gebrochen ist. Es ist da. Wir sind die Dummeren. Wir. Niemand anders. Nicht Gott. Es ist alles da. Und unser, ich sag's mal, ungebrochener Eigenwille, das ist einfach etwas Schlimmes. Der Mensch ist so ein sturer Schädel. Das ist einfach so. Sei bei mir auch. Ah, es ist mein Job und jetzt das hier und jetzt muss ich morgen das machen. Und dann wirst du aufgefressen. Statt dass du entspannt wirklich Gott dienst. Ich habe Treiber nur da, gell? Mein Chef heißt Treiber. Ohne Spaß. Aber ist ein netter Mann, muss ich sagen. Er hat gerade gegenteilige Eigenschaften, von daher. Ich bloß oft denke, es ist lustig, gell? Offenbarung 7, Vers 14. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt das. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, haben ihre Kleider weiß gemacht. In dem Blut des Lammes. Und jetzt wird erklärt, was das bewirkt. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm. Und da steht wieder das Wort für Gottesdienst darbringen. Da steht wieder Latroyo. Und darum dienen sie ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und da steht das Wort Naos. Und wisst ihr, was Naos ist? Das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt hast du wieder die gesamte Kette. Jetzt hast du die gesamte Kette. Der gebrochene Fluch, das Reinige durch Jesu Blut. Durchs Blut ist der Fluch gebrochen. Durch das kommt der Strom Gottes. Durch das dienst du Gott. Ist immer das Gleiche. Das Blut hebt der Fluch auf. Dadurch kommt der Strom Gottes. Dadurch dienst du Gott. Und das ist ein Kreislauf. Unter dem Kreislauf kämpfen wir. Die Bibel nennt es, wenn man da drin ist in dem Kreislauf, die Stellung in Christo, dass die Vollwirksamkeit der Erlösung da ist. Und der ganze Kampf geht nur darum, in dieser Stellung drin zu bleiben. Das ist schon gar nichts. Die Bibel geht weiter. Wenn man das jetzt sieht, unser Text, sie sagt, sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. 2. Korinther 4 sagt, wir können das Angesicht Jesu heute schon sehen. Nicht bildlich, sondern in der Schrift. Wir können Jesus begegnen. 1. Johannes 3, Vers 2, und das ist eine der größten Verheißungen, die Schrift sagt. Sie sagt, in dem neuen Jerusalem, da wird etwas passieren. Da wirst du ihn nicht mehr durch die Schrift sehen. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm ähnlich gestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wer Jesus sehen wird? Nicht mit einer Donnerkrone und langen Haare. Hat sowieso keine langen Haare gehabt. Die Bibel sagt, der Mann soll keine langen Haare haben. Da geht der Gott nicht hin und gibt seinem Sohn lange Haare. Das ist völliger Unsinn, sowas zu glauben. Sondern, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, so wie unser Johannes gesehen hat. Im Auferstehungsleben. Gewaltig. So dass alles zusammenbricht. Lässt du mal in Ruhe. Ich habe es als Parallelstelle Offenbarung 1,12. Wie Jesus seinem Lieblingsjünger begegnet ist. Wie er zusammenbricht, als er der Auferstandene sieht. So werden wir ihn sehen. In Herrlichkeit. Heute werden wir sehen in der Schrift. So wie es im Jesaja 33,17 geschrieben steht. Praktisch, dass die Augen geöffnet werden, dass du den König in seiner Schönheit siehst. Heute siehst du ihn in der Schrift. Wenn Gott beginnt, der Heilige Geist wirken zu lassen, dann geht alle Hülle weg, auch im Alten Testament. Dann siehst du plötzlich den Sohn an jeder Ecke, dann siehst du die Schattenbilder. Psalm 17, Vers 15, es gibt herrliche Verheißungen für diesen Zustand. Und da sagt die Bibel, ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache, wenn die Auferstehung ist. Dann wirst du ihn sehen, wie er ist. Aber heute schon, 2. Korinther, ich möchte nochmal sagen, du kannst heute das gleiche erleben, nur in einer abgewandelten Form. 2. Korinther 4, Vers 6. Den Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit er erleuchtet werdet mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jetzt kommt wieder entscheidende Aussage. Wann siehst du ihn? Wann kannst du Gott ins Angesicht sehen, ins Angesicht Jesu Christi? Wenn es in deinem Herzen Licht ist, wenn dieser Strom des Wassers des Lebens wirklich fließt, wenn der Fluch gebrochen ist, wenn es im Glauben angenommen ist. Das ist alles. So einfach. Kompliziert man es immer mehr. Und dann sagt Bibel, und das entscheidende Merkmal auch hier im Himmel wird sein, du hast immer nur das Gleiche, was heute schon Realität ist. Er sagt, sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und wenn man das jetzt in Ruhe sich anguckt,
Offenbarung 14 findet ihr Parallelstelle. Ich möchte aber Epheser 1, 13 lesen, weil das ist der entscheidende Punkt. Was heißt das in der Bildersprache der Offenbarung? In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Versiegelung ist Wiedergeburt. Er sagt, die Wiedergeborenen haben den gebrochenen Fluch. Die Wiedergeborenen haben diesen Strom. Die Wiedergeborenen können Gottes Angesicht sehen. Sobald jemand gerettet ist, ist es da. Und das ist eigentlich die Revolution. Es ist alles da. Und jetzt sagt er, jetzt wird keine Nacht mehr sein. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. 1. Mose 1, Vers 4 sagt, Gott scheidet Licht von der Finsternis. Auch hier. Und für den Gläubigen ist es nicht normal, dass er in der Finsternis lebt. Einmal gibt es eine Bibelstelle, ich glaube, das ist 37, wo die Bibel sagt, die Dämmerung, die dir lieb war, war dein Fallstrick. Wenn man Licht und Finsternis vermischt, so ein bisschen halb, kommt Dämmerung und sagt, das ist der Fallstrick. Aber im Himmel gibt es keine Finsternis mehr, da ist Licht. Und im Leben der Gläubigen soll Licht sein, da soll es Licht sein. Offenbarung 21, 25, nochmals, die Bibel sagt hier, ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht mehr sein. Warum? Weil das Licht Jesus Christus leuchtet. Und das Licht der Welt ist in unsere Herzen. Also braucht es auch keine Nacht bei uns mehr sein. Wir hat vorher gelesen, 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. 1. Timotheus 6, 16 heißt, er wohnt immer unzugängliche Licht. Und drum steht im Johannes 1, Vers 18, dass nur der Herr Jesus Kunde von ihm gebracht hat. Nur er war in dem Licht. Wir sehen das völlig falsch. Wir sehen Gott immer so wie ein alter Mann mit Bart im Himmel. Das ist völliger Unsinn. Gott wohnt immer unzugängliche Licht. Er ist Geist und wohnt immer unzugängliche Licht. Kein Mensch weiß, was da ist, auch kein Engel. Dort war nur der Herr Jesus als der Sohn, als der aus ihm Geborene. Und er hat die Kunde gebracht. Er hat ihn dir offenbart. Er ist die einzige Offenbarung. Der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und er ist das Licht dieser Welt. Und sobald es in unserem Herzen ist, dann bricht es auf. Jetzt geht die Bibel so weit und sagt, dann brauchst du auch keinen Leuchter mehr, keine Gemeinde. Im Himmel hat es keine Gemeinde. Gemeinde ist nur eine Übergangsphase. Müssen wir dafür die Gemeinde nicht hochstilisieren. Ich habe Bewegungen kennengelernt, da habe ich mitgearbeitet in der Anfangsphase, wo die in Deutschland Fuß gefasst hatten. Und die haben praktisch aus der Gemeinde einen Götze gemacht. Natürlich ist es wichtig, eine Gemeinde zu haben. Natürlich ist die Gemeinde wichtig. Die Ordnungen, Älteste, Diakone und so weiter. Wo Gott einfach bestimmte Regler und Ordnungen und Dinge gibt. Aber man kann einen Götze draus machen. Indem man sich nur noch um die Strukturen dreht. Das Wesentliche der Gemeinde ist, dass ein Leuchter ist, wo in der Mitte Jesus Christus wandelt. Die Gemeinde macht nur einen Sinn, wenn der Herr Jesus da ist. Und vielfach hast du ein herrliches Gebilde, wo alle diese Ordnungen, alle diese Strukturen da sind, aber der Herr ist nicht da. Was nützt deiner Gemeinde? Gar nichts, das ist ein Götze. Und er sagt hier, es wird gar keine Gemeinde mehr sein. Es ist vorbei. Die ist aufgehoben. Offenbarung 21, 22. Einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist der Tempel und das Lamm. Der Tempel ist der Leib Jesu Christi, der Naos ist die Gemeinde selber und die hat es nicht mehr, sondern Jesus ist dann gegenwärtig. Es ist der Normalzustand, der vollkommene Normalzustand für jeden von uns. Wir werden dann Gott sehen, wie er ist, wir werden der Herr Jesus sehen, wie er ist, wir werden alles in normaler, sagen wir, Umgebung erleben und da brauchst du dann weder eine Gemeinde noch sonst etwas. Auch Jesaja nimmt es schon vorweg und sagt, Vers 19, die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Lichte werden und dein Gott zu deinem Glanz. Gott ist Licht. Das ist der Normalzustand. Wenn Gott dich heute erleuchtet im Herzen durch den Heiligen Geist, durch diesen Strom, dann ist doch kein Licht. Entschuldigung, dann ist doch kein Finsternis, sondern da ist Licht. Dann ist Licht da in dem Herzen. Das ist gar nichts. Keine Sonne. Er sagt hier, es wird keine natürliche Sonne mehr sein. Offenbarung 21, 23, der Artheil, die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheine, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Der Herr Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist das Licht. Wisst ihr, Geschwister, der Mensch hat immer letztendlich Sehnsucht nach Herrlichkeit. Drum sucht er Idole. Der Teufel verstellt sich in den Engel des Lichts, weil er das weiß. Er blöfft. Die Menschen laufen den Idolen nach, diesen Glamours, diesen strahlenden Helden. Das ist drin im Herzen, das ist eine Folge
Gott hat Gott ins Herz gelegt, Ewigkeitssehnsucht. Sie wollen die Dole. Aber in dem Moment, wie ihr Seele Jesus findet, ist dieser ganze Drang gestillt. Dann ist nämlich die Herrlichkeit Gottes da. Dann hast du keine Sehnsucht mehr nach Glanz. Da kannst du ja auch vom Engel des Lichts nicht mehr blöffen lassen. Der Teufel blöfft dich nicht mehr, hat keine Chance. Wenn du völlig gesättigt bist. Und hier heißt Gott erleuchtet sie, dann ist normalerweise das der Normalzustand. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, und die Folge wird sein, dass sie herrschen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt wissen wir natürlich, wie wir herrschen werden. Wir werden mit Jesus auf dem Thron Gottes sitzen. Kannst du dir gar nicht vorstellen, was ist das für ein Thron, wo die ganze Gemeinde Platz hat. Wir werden mit Jesus auf dem Thron sitzen. Wir werden herrschen. Wir wissen, über was wir herrschen werden. Über Sünde. Wir werden völlige Sieg haben. Was wir tun werden, weiß ich nicht. Ich kann bloß sagen, langweilig wird es nicht. Und schon im Daniel ist es letztendlich prophezeit für dieses Reich Gottes. Und wir haben jetzt mehrere Erscheinungsformen des Reiches Gottes in der Offenbarung gesehen. Dort heißt es, und dieses Königreich, es wird bis in Ewigkeit behalten werden. Ja, bis in alle Ewigkeit. Und dort werdet sie herrschen, bis in Ewigkeit. Wir werden herrschen. Wisse Geschwister, und jetzt kommen wir einfach zurück, Quintessenz aus dem Text. Wenn das alles, was dort im tausendjährigen Reich sichtbar werden wird, was in der Ewigkeit der Normalzustand ist, ich möchte nochmals betonen, Ströme lebendigen Wassers sind da, bis in die letzte Kammer des Herzens. Der Fluch ist gebrochen. Wir werden Gott dienen ohne Ende. Es wird Herrlichkeit sein. Wir werden das Angesicht Gottes und das Angesicht Jesu Christi sehen. Dabei bin ich tief überzeugt, dass wir das Angesicht Gottes nicht sehen werden, wenn nämlich das Angesicht Gottes da Jesus selber ist. Wir werden uns vielleicht wundern, wie das alles ist. Du wirst dann plötzlich merken, dass die gesamte Offenbarung Gottes des Vaters, der Geist ist, der im unzugänglichen Licht wohnt, letztendlich nur überhaupt über Jesus in der Ewigkeit sichtbar ist. Er ist alles. Er ist die perfekte Offenbarung des lebendigen Gottes. Und das wird der Zustand sein, der Normalzustand. Aber ich möchte nochmals betonen, alles was dort ist, ist heute da. Wo ist es denn? Ich weiß, wo es ist. Es ist dort, wo der Michael mich 100-mal röntgen kann und er sieht es nicht. Wenn man es nicht sehen kann. Es ist in meinem Herz. Das, was die Medizin unter Herz versteht, das ist ein relativ hässliches Gerät, was ich jetzt auf die Bilder gesehen habe, mit so wie Schnorchel, wo weit so schön ist. Aber das, was die Bibel mit Herz sieht, das kann man nicht röntgenmäßig feststellen. Es ist nicht da. Sondern es ist unsichtbar da. Das ist das Geheimnis. Das Herz des Menschen. Und im Herz des Menschen, das sagt Epheser 1, dort ist die Erlösung. Durch Christus. In dem Moment, wie der Heilige Geist reinkommt, ist alles da. Jetzt muss ich bloß dafür sorgen, dass das als Fülle vorhanden ist. Und wenn das ein Mensch begreift, dann kommt die Quintessenz, dann kommt Römer 8, 18, mit dem ich hier ausschließe. Das ist nämlich der Marschvers für dieses Spannungsfeld. Geschwister, ich bin mir doch vollständig bewusst, wir leben in der Niederung des Fleisches, weil wir noch im Körper sind. Gleichzeitig wissen wir von der Schrift, die Bibel betont immer, wir wissen, dass diese ganze Herrlichkeit, diese ganze Fülle, genauso wie im Neu-Jerusalem schon da ist, aber wir leben doch in diesem Dreck dieser Welt, das ist normal so. Jetzt ist schon ein riesen Spannungsfeld, jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Wie lebe ich? Lebe ich, so wie Paulus sagt, dass mein Leben verborgen mit Christus in Gott ist? Lebe ich den himmlischen Weg oder lebe ich den irdischen Weg? Gehe ich den irdischen Weg oder den himmlischen Weg? Und hier sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, da steht Kairos, und Kairos meint im Griechischen immer der Zeitpunkt. Damit sagt er praktisch, das ganze Leben ist nur ein Zeitpunkt. Das ist nur ein punktueller Zustand. Nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Er sagt letztendlich, das, was an gesamter Offenbarung da ist, was dann im tausendjährigen Reich und im Neu-Jerusalem dann endgültig der Normalzustand ist, ist so unendlich herrlich, dass wir das bisschen, was hier ist, ertragen können. Die Frage ist bloß, ob ich bereit bin, diese Sicht zu sehen, die Gewichtung zu sehen, wie Gott sie gewichtet. Dass es sagt, diese Herrlichkeit ist so wunderbar und teile ich schon in mir, dass alles andere, was mir hier begegnet, zweitrangig ist. Und wenn das nämlich ein Gläubiger tut, dann kommt er zur Ruhe. Dann kannst du ihn eigentlich nicht mehr erschüttern. Dann steht er wie ein Fels. Aber ich glaube, wir sind ehrlich genug zu sehen, dass man oft genug wackelt. Das ist etwas, was man im Glauben annehmen muss. Was sagt der Herr von dem Strom? Wer da will, ich muss es zuerst wollen, von ganzem Herzen, der nehme, der muss ich im Glauben nehmen, der muss ich kommen, der nehme das Wasser des Lebens zum Schön. Zwei Schritte. Zuerst muss ich glauben und dann muss ich handeln. Ein Bruder hat mich einmal gefragt, und sagt, du sagst immer auf diesen Kassette, oder war sie sogar bei sie mit mir, sie sagen immer auf der Kassette, wer Gottes Wort hört und tut. Der war ehrlich, hat er gesagt, jetzt soll ich endlich einmal sagen, was das Tun ist. Dann habe ich es ihm ganz kindlich beschrieben, wie das geht. Er hat gesagt, das ist so einfach. Ich sage mal so, du musst nur aufstehen. Er hat gesagt, das Hören passiert im Herz, da fällt die Entscheidung. Aber jetzt musst du es verwirklichen. Und da ist ja gleich Stückchen. Und in dem kleinen Stück schießt da und einer dazwischen, der Teufel, der das verhindern will. Er hat gesagt, ich muss einfach jetzt radikal diesen Weg gehen. Ich muss einfach tun. Ich muss aufhören, bloß das zu bewegen, sondern muss tun. Bloß bewegen ist Gnosis. Tun ist Realisierung. Und das geht's. Und es ist alles da. Und wir können nicht realisieren. Ach, Geschwister, wisst ihr, was es heißt? Darf ich es mal im Volksmund sagen? Der Volksmund ist gar nicht so dumm. Ich liebe den deutschen Volksmund, weil der viel Biblisches hat. Dann haben wir doch was? Den Himmel auf Erden, oder? Dann haben wir. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte wirklich danken, dass wir den Himmel auf Erden haben in dir. Dass das, was im Neuen Jerusalem alles an kostbarsten Gütern für alle Ewigkeiten vorhanden sein wird, dein Gegenwart, der Strom des Wassers des Lebens, die Fülle deines Heiligen Geistes, ein gebrochener Fluch, eine unendliche Herrlichkeit, wenn wir in dein Angesicht sehen und gleichzeitig ein völliger Gottesdienst, wo wir dir und dem Vater dienen werden, dass das alles schon da ist in unserer Herzen durch deine Erlösung. Wir danken dir und beten dich an für diese Herrlichkeit. Jetzt gib uns einfach Gnade. Wirklich, dass wir dieses Wasser des Lebens wirklich wollen, dass wir es von ganzem Herzen in unserem Herzen ergreifen und dann auch tun. Gib uns einfach Gnade, dass unser Leben wirklich der Himmel auf Erde ist. Nicht, indem es uns einfach gut geht, sondern indem wir einfach deine Herrlichkeit sehen, indem wir der König in seiner Schönheit sehen, dich strahlend begreifen dürfen, deine Offenbarung uns so sättigt, dass unsere Leben zufrieden sind. Dann dreifach. Erbarm dich uns und gib uns Gnade. Amen. Amen.